Folge 3 von Wo ich schon mal da bin, der Podcast mit UDERM and Friends. Ich bin Christine von UDERM und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, hallo zusammen. Schön, dass es geklappt hat und herzlich willkommen allen Zuhörern da draußen. Ich bin heute auch wieder nicht alleine in diesem Podcast, sondern habe mir die Thyra von UDERM an die Seite geholt als Co-Moderatorin. Und welchen Gesprächsgast wir heute mit an Bord haben, das werde nicht ich verraten, sondern noch eine vierte, in Anführungsstrichen, Person.
Also Frau Professor Dr. Kerstin Prechel ist Expertin für KI und Ethik und nach diversen Tätigkeiten in Industrie und Wirtschaft seit 2021 als Professorin für BWL an der Dualen Hochschule Schleswig-Holstein tätig. In den Themen Digitalisierung, KI und Ethik hat sie sich bereits in mehreren Schriften und als Keynote-Speakerin auf Fachkongressen einen Namen als Expertin gemacht. Aber nun genug von mir. Ich gebe nun wieder an die menschlichen Moderatorinnen Christine und Thyra ab.
Vielen herzlichen Dank, liebe künstliche Intelligenz. Und damit ist sie auch für heute entlassen und wir bleiben menschlich, zumindest soweit es geht. Und ich möchte jetzt nochmal ganz herzlich Frau Professor Dr. Kerstin Prechel in unserem Podcast begrüßen. Liebe Kerstin, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, Christine.
Kerstin, du wurdest eben von einer KI vorgestellt. Das möchte ich natürlich so nicht stehen lassen. Ich hoffe, es ist alles richtig. Und du darfst aber gerne nochmal ergänzen, falls irgendwas falsch war oder gefehlt hat.
Falsch war da jetzt nichts. Ergänzen würde ich, dass ich auch vor 2021 schon existiert habe und da auch schon in Hamburg eine Vertretungsprofessur hatte für BWL und davor 10, 15 Jahre in der Industrie gearbeitet habe, vor allem im Robotik und im Artificial Vision Bereich und das auch international bei verschiedenen Firmen. Also ich bin nicht nur in der Wissenschaft gewesen.
Ja. Okay. Damit wir das Ganze aber doch noch mal ein bisschen ergänzen können, machen wir mit unseren Podcast-Gästen immer so einen kleinen Word-Rap. Ich weiß nicht, ob du das Format kennst. Ich gebe dir immer so zwei vermeintliche, gegensätzliche Klischee-Wörter vor und du musst dich schnell für eins der beiden entscheiden. Und dann haben wir das allumfassende Bild von dir hoffentlich. Also Achtung, es geht los. Lehre oder Forschung?
Lehre.
Hund oder Katze?
Drache. Nein, das geht nicht. Ich habe Hund und das geht nicht.
Metal oder Klassik?
Metal.
Berge oder Meer?
Meer.
Winter oder Sommer?
Sommer.
Hoodie oder kleines Schwarzes?
Hoodie.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Vampir oder Werwolf?
Werwolf.
Und als letzte Frage, wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, wäre das Fliegen oder sich unsichtbar machen?
Fliegen. The Invisible Man, ganz dystopisch furchtbares Buch, also was beim Unsichtbarmachen alles schiefgehen kann, Fliegen.
Okay, nur Fliegen ist schöner, wir wissen das alle. Vielen Dank erstmal dafür. Jetzt ist also das Bild von dir allumfassend und perfekt.
Ja, und wir hörende Werwölfe, die durch die Gegend fliegen.
Und wir steigen jetzt aber in die fachliche, harte Tiefe ein. Du bist ja heute hier, weil wir mit dir vor allem über die Themen künstliche Intelligenz und Ethik, vor allem aber im Bereich der Medizin, sicher aber auch in der ganzen Welt ein bisschen sprechen wollen. Spannendes Thema, was ganz, ganz viele Menschen umtreibt. Und da haben wir zum einen sicherlich so ein paar Fragen, die uns eh schon lange auf der Seele liegen, aber mal gucken, wo uns die Reise heute hinführt. Thyra, wolltest du da schon mal was an Kerstin richten?
Ja, sehr gerne. Liebe Kerstin, Ethik und KI, das sind zwei super spannende Themen. Und ich fange mal mit der Ethik an. Ethik und Ärzte, das ist ja schon ein lange verbandeltes Thema. Ich glaube, wir alle in der Gesellschaft beschäftigen uns damit. Ethikrat, Ethikkommission. Wir kennen viele Dinge entscheiden wir intuitiv. Jetzt durch KI und die neuen Möglichkeiten, gibt es neue Herausforderungen, gibt es neue Themen in der Ethik?
Ja, auf jeden Fall. Also du hast es ja eben schon ganz, ganz richtig gesagt. Also bisher wird Ethik von den meisten intuitiv entschieden, also aufgrund ihrer persönlichen Werte. Und Das ist es ja, was Ethik ausmacht. Also Ethik ist ja die Lehre zu den Werten, zur Kultur des Menschen. Also die Werte ergeben sich ja aus der Kultur. Und deswegen wurde das bisher aus dem Bauchgefühl entschieden. Und nun ist die entscheidende Instanz aber nicht mehr unbedingt der Mensch, sondern in manchen Fällen die künstliche Intelligenz. Und die künstliche Intelligenz hat kein Bauchgefühl, die hat keinen Bauch und hat auch keine eigenen Werte oder eine eigene Kultur und kann höchstens dort nachempfinden, nachbasteln, die Entscheidung, die wir vorher getroffen haben. Und da sich Kultur ja auch über die Jahre und auch zwischen verschiedenen Regionen ändert oder anders zeigt, ist es für eine künstliche Intelligenz jetzt überhaupt nicht klar, welche Kultur sie eigentlich verwenden soll, wenn sie einfach nur nachmacht, was wir bisher gemacht haben. Also welche Kultur ist die richtige? Die aus dem Mittelalter, die von den alten Römern, die wir jetzt haben, die im Irak existiert, die in Australien existiert oder die in Bayern existiert. Und diese Entscheidung, da müssen wir der KI bei helfen. Und das versuchen wir aktuell.
Übrigens, das Lachen und Kichern im Hintergrund ist nicht, weil das Thema KI so unfassbar lustig ist, sondern weil hier gerade eine Katze durchs Bild hüpft und ihre Faxen macht, nur damit es verstanden wird. Kerstin, ich würde da gern kurz drauf einhaken. Du hast jetzt ganz viel schon KI ein bisschen so anerklärt in ersten Zügen, damit wir vielleicht auch nochmal alle von derselben Sache reden. Was verstehen wir eigentlich wirklich unter KI? Ist das schon, weil mein Auto alleine rückwärts einparken kann? Ist das schon KI oder braucht es noch mehr intelligente Faktoren, ab denen man wirklich von einer künstlichen Intelligenz sprechen kann? Kannst du das für uns mal ein bisschen eingrenzen?
Ja, wie viele Wochen habt ihr Zeit?
ich gebe dir jetzt 1,5 Minuten.
Gut, nichts ist unmöglich. Intelligenz. Wenn ihr wisst, was Intelligenz ist, kann ich künstliche Intelligenz schnell erklären, aber schon der Begriff der Intelligenz ist ja gar nicht so einfach definierbar. Wenn wir aber sagen künstliche Intelligenz, dann ist das eben Intelligenz, die durch einen Algorithmus oder durch eine Maschine erreicht oder umgesetzt werden kann. In der Realität trennen wir da aktuell zwischen zwei Stufen der schwachen künstlichen Intelligenz und der starken oder der allgemeinen General Artificial Intelligence. Und die schwache künstliche Intelligenz, die kann dann eine Sache auf ein Thema bezogen sehr, sehr gut und besser als Menschen, so etwas wie Schach spielen oder Go spielen, kann aber nicht übertragen von einem zum anderen. Also nur weil ein Algorithmus oder eine künstliche Intelligenz perfekt Go spielen kann, heißt das nicht, dass sie dein Zimmer aufräumen könnte oder mathematische Gleichungen lösen könnte. Sie wäre also in anderen Bereichen furchtbar dumm. Die starke künstliche Intelligenz wiederum, von der erwarten wir, dass sie von einem Gebiet auf das andere übertragen könnte, Transferleistungen bringen könnte, in mehreren Gebieten selbstständig auch weiter lernen könnte. Und die haben wir noch nicht unbedingt.
Und dieses, also alleine schon der Begriff selbstständig weiterlernen, der macht bei mir so leichtes Kribbeln im Nacken, löst so ein zartes Unbehagen aus. Kannst du dir vorstellen oder kannst du verstehen, dass Menschen im Alltag tatsächlich sogar Angst haben können vor KI? Und wenn wir jetzt mal auf unsere Zuhörer so ein bisschen zugehen, sagen, das sind ja viele Mediziner, Ärzte in Kliniken und Praxen, die haben es mit Patienten zu tun. Ist es zu erwarten, dass hier noch große Ängste und Ressentiments lauern?
Ja, das erwarte ich auf jeden Fall und das zeigt sich auch regelmäßig in Vorträgen, die ich halte, dass die Ängste groß sind. Also schon beim Thema Digitalisierung oder Automatisierung haben wir ja Ängste, weil Arbeitsplätze verdrängt werden, weil Arbeitsabläufe sich ändern und Menschen sind Gewohnheitstiere. Änderungen sind für uns alle erstmal etwas Anstrengendes, etwas Neues. Und da sind wir eher erstmal vorsichtig. Und nun kommt eine Änderung auf uns zu, wo wir überhaupt nicht einschätzen können, was da passiert. Und dann hat uns auch noch Hollywood den Gefallen getan, da ganz viele Filme zuzubringen mit wunderschönen Dystopien, wie die Menschheit durch künstliche Intelligenz ausgelöscht wird. In Japan ist das übrigens ein bisschen anders. Die haben da auch Utopien mit künstlicher Intelligenz, viele Zeichentrickfilme schon für Kinder, wo Artificial Intelligence oder Roboter positiv dargestellt werden. Aber für uns ist das Thema erstmal auch durchaus angstbesetzt. Und das ist nicht nur Hollywood geschuldet, sondern ist auch vernünftig. Diesen Vergleich gibt es ja oft, dass ein Messer zum Beispiel auch nur ein Werkzeug ist und es kann zu Gutem wie Brotschneiden eingesetzt werden oder auch zu Schlechtem wie einen Menschen erstechen. Und ähnlich ist es bei der künstlichen Intelligenz. Man kann damit ganz wunderschöne Dinge machen, wie Medikamentenforschung oder Datenanalysen. Man kann aber auch furchtbare Dinge damit machen. Und im Gegensatz zum Messer ist die künstliche Intelligenz deutlich mächtiger und könnte auch ohne die führende Hand eines Menschen zukünftig aktiv werden. Und das sollte uns zu Recht vorsichtig sein lassen. Und das ist ja auch eins meiner Hauptforschungsthemen, zu schauen, wo kann künstliche Intelligenz uns auch gefährlich werden? Worauf müssen wir achten, damit wir sie zum Guten einsetzen, damit wir zukünftig in einer Utopie leben und nicht in einer Dystopie?
Ich denke, da kommen wir sicher später auch noch mal drauf. Du hast jetzt eben gesagt, Menschen haben Angst, weil Arbeitsplätze fehlen werden. Aber gibt es nicht vielleicht, oder gehen wir nicht davon aus, dass es einen Shift geben wird zu anderen Arbeitsplätzen, dass, weiß nicht, manches im Handwerk zum Beispiel wieder mehr Wert gewinnt, dass einfach, also das, was ich immer so schön finde, ist, wenn so redundante, langweilige Tätigkeiten abgenommen werden. Und das geht ja vielleicht anderen auch so, dass man sagt, diesen Arbeitsplatz möchte vielleicht auch gar keiner machen. Ist toll, wenn das eine künstliche Intelligenz oder irgendwas anderes macht. Das ist, glaube ich, das, was positiv behaftet ist. Müssen wir da mehr drüber reden, also über die positiven Dinge? Also wir sind in Deutschland, sehen ja vieles immer sehr negativ und kritisch. Was kritisch ist ja auch richtig und wichtig. Aber glaubst du, dass wir auch die positiven Sachen weiter beleuchten sollen?
Ja, auf jeden Fall. Wenn man keine Vision hat davon, wie es toll werden könnte, dann wird man da auch nicht hinkommen. Also man sollte auf jeden Fall positive Visionen auch haben. Und was du gerade sagst, ist auch vollkommen richtig, dass wir sind ja in diesem Fall zum Glück in einer Zeit, wo wir nicht einen Arbeitsplatzmangel haben, sondern einen Arbeitskräftemangel und einen Fachkräftemangel haben. Und da kann Automatisierung, Digitalisierung und natürlich künstliche Intelligenz uns helfen, viele Tätigkeiten zu übernehmen. Und dadurch können sich Menschen dann wieder auf andere Tätigkeiten fokussieren. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, wo ich auch immer alle einlade, mitzuwirken dran. Welche Tätigkeiten möchten wir denn gerne abgeben? Was langweilt uns? Was können wir vielleicht nicht gut? Was ist zu repetitiv? Und gerade diese sich wiederholenden Dinge, die für uns Menschen auch gar nicht so einfach sind, weil wer kann sich schon 24/7 konzentrieren auf immer das Gleiche? Also mich macht das zum Beispiel wahnsinnig. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Klausurkorrekturen und Hausarbeitskorrekturen möglichst bald abgeben könnte an eine KI. Und mich dafür mehr darauf konzentrieren könnte, mit meinen Studierenden zu sprechen. Und genauso gibt es ja in fast jedem Arbeitsfeld etwas, was abgegeben werden könnte. Und das können wir mit Hilfe von KI weiter vorantreiben. Und was du sagst, dass dadurch anderes wieder mehr gemacht und wertgeschätzt werden kann. Also bei KI, also das, was sehr stark repetitiv ist, das haben wir ja schon digitalisiert und automatisiert. Und jetzt kommen wir in einen Bereich, wo Dinge nicht mehr unbedingt so stark repetitiv sein müssen, sondern auch so ein bisschen Kreativität oder ein bisschen mehr Denken bei Menschen erfordern würden, die wir auch abgeben können. Aber was wir für die nächsten 10, 15 Jahre sicher noch nicht abgeben können, sind Tätigkeiten wie Putzen, Massagen, Friseurdienstleistungen, also gerade, du erwähntest ja so Handwerk, das werden wir in naher Zukunft nicht abgeben können. Und ich glaube auch, dass diese Jobs dadurch wieder eine andere Wertschätzung erfahren werden, was ich sehr schön finde.
Wo finden wir denn heute schon KI-Anwendungen im Alltag? Vielleicht ohne, dass wir es unbedingt immer wahrnehmen sogar.
Wenn man Spotify hört und da bekommt, welchen Song man als nächstes vielleicht hören möchte oder in den Playlists, die für einen zusammengestellt werden, bei Empfehlungen, bei Amazon, aber auch wenn wir Google oder, ja, ChatGPT ist selbstverständlich, schätze ich, aber auch bei Google dahinter, welche Ergebnisse werden wie gerankt und auch, wo wir es nicht unbedingt wissen, aber wo es sich vermuten lässt, ist bei sowas wie Credit Scorings, also ob eine Bank einem jetzt einen Kredit gibt bei der UFA. Also viele dieser Algorithmen können KI enthalten, aber bei Privatunternehmen, die müssen uns natürlich nicht mitteilen, ob sie jetzt da KI einsetzen oder ob sie händisch einen Algorithmus programmiert haben.
Findest du persönlich das gut? Entschuldigung, wenn Amazon dir vorschlägt, wenn du das magst, dann magst du vielleicht auch das oder stört dich das?
Ich finde es sogar ganz gut, wenn es besser wird. Ich finde unpassende Vorschläge auch etwas nervig. Wenn ich zum Beispiel vor einem halben Jahr eine Waschmaschine gekauft habe und mir dann jeden Tag neue Waschmaschinen angezeigt werden, finde ich das nicht gut. Wenn ich eine Waschmaschine gekauft habe, werde ich das die nächsten 10 Jahre hoffentlich nicht mehr tun müssen. Wenn ich aber Hundefutter gekauft habe und dann morgen angezeigt bekomme, kauf doch ein Matching Hoodie für dich und deinen Hund, ja, dann finde ich das sehr gut und ich habe es tatsächlich getan. Das ist dann doch ein Win-Win. Mein Hund und ich haben jetzt den gleichen Pullover und eine Firma hat Geld.
Ja, das ist lustig. Wir haben das Thema nämlich mal im Privaten gehabt und viele fanden das nervig. Und ich habe gedacht, das ist doch eigentlich wie ein guter Verkäufer, der einen kennt und sagt, ne, wenn dir das gefällt dir doch immer, dann könnte dir auch das gefallen. Also das ist halt dann bloß eben nicht die Person, die es macht. Ja, spannend. Ja,
das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, weil man auf der einen Seite natürlich, klar, man bekommt nur noch zielgerichtete, relevante Werbung, was ja zumindest die doofe, nervige, irrelevante Werbung ausschaltet. Auf der anderen Seite hat es aber auch natürlich was Manipulatives. Ich kaufe natürlich durch diese gezielte Werbung vielleicht doch mehr, als ich es ohne das getan hätte oder wollte. Also
manipulativ ist ja, wenn ich es nicht weiß, dass es genutzt wird. Also da ist auch ja, digitale Souveränität notwendig. Ich weiß, dass meine Daten dafür verwendet werden und ich weiß auch, wo ich es ausschalten kann, dass die verwendet werden. Und das ist für mich auch ganz wichtig, dass wenn man mit diesen Systemen umgeht, dass man sich dessen bewusst ist, welche Daten man einer privaten Firma oder wem auch immer freigibt, damit diese Firma damit Geld machen kann. Dann ist es ja nicht Manipulation, dann ist es Daten, die ich freiwillig rausgegeben habe, die mir eine bessere Servicequalität ermöglichen. Aber auch wenn ich das tue, bewusst und viele andere unbewusst, werden diese Daten natürlich für einiges verwendet. Und da ist auch so ein Punkt, auf den ich auch immer wieder hinweisen möchte. Es ist teilweise noch nicht, also wir haben zum Glück die DSGVO in Deutschland und in Europa. Und auch wenn die manchmal nervig ist, die schützt uns vor einer ganzen Menge und ist insgesamt ein gutes Werk, das vielleicht noch nicht ideal umgesetzt ist. Aber dieser Datenschutz ist schon sehr wichtig, weil eben nicht jeder sich so intensiv damit beschäftigt und alle AGBs von allen liest.
Genau, da wollte ich gerade einhaken, denn das ist mir wirklich gerade so ein bisschen aufgefallen. Du sagst, ich weiß ja, dass meine Daten dafür verwendet werden. Ich würde das wahrscheinlich auch von mir behaupten, aber können wir davon ausgehen, dass alle Menschen, die damit konfrontiert werden und zu tun haben, das tatsächlich wissen? Ich glaube, nein, oder?
Da stimme ich dir vollkommen zu und das ist auch aktuell in der Diskussion. Bei vielen komplizierten Geräten erwarten wir von den Firmen, die diese herstellen, dass die dafür sorgen, dass Sicherheitsstandards eingehalten werden. Also Kettensägen zum Beispiel, die haben inzwischen alles mögliche an Schutzmechanismen oder Autos, dass die einen Anschnallgurt haben und der Pflicht ist, ja. Und Ähnliches sollte es zukünftig, denke ich, auch geben bei der Benutzung von verschiedenen Systemen, die Artificial Intelligence beinhalten oder auch bei digitalen Systemen, wo wir einfach Daten preisgeben, dass wir vorausschauend vor unserer eigenen Unwissenheit geschützt werden. Das ist natürlich jetzt ein sehr europäisch-deutscher Ansatz, dass wir nicht die Freiheit haben, Unfug zu tun wie die Menschen in Amerika. Aber weil eben nicht jeder oder jede sich so tief einbuddelt in diese Themen und die AGBs liest und darüber nachdenkt, was passiert, wenn wir bei ChatGPT Daten eingeben, die dann auf einem Server landen, der nicht in Europa steht. Was heißt, dass diese Daten für alles Mögliche verwendet werden können? Ich steige ja auch nicht so tief in das Thema Autofahren ein und weiß auch nicht, was da jetzt genau passiert. Aber ich gehe davon aus, wenn ich ein Auto kaufe und mich an 2, 3 Dinge halte, die mir mitgeteilt werden, dass ich dann damit keinen großen Schaden nehmen kann. Und ähnliche Voraussetzungen müssen wir, denke ich, auch für alles schaffen, was Digitalisierung, Robotik und künstliche Intelligenz beinhaltet.
Wenn wir in den Bereich der Medizin jetzt mal zurückkommen, da ist es ja auch kein entspanntes Samstagnachmittags-Einkaufen von Kettensägen mit Gebrauchsanleitungen lesen und wissen, worauf ich mich einlasse, sondern ich komme unter Umständen als Notfall in irgendeine Klinik, bin vielleicht sogar bewusstlos und gerade dann in Situationen, in denen meine Daten vielleicht sogar durch eine künstliche Intelligenz auch schon weiter verarbeitet werden. Jetzt kratzen wir schon hart an dem Bereich der Ethik, auch der ethischen Fragen, richtig?
Ja, wobei, also ich finde, das fängt sogar deutlich früher an, wenn man erstmal ohnmächtig im Krankenhaus ist, kann man nicht mehr sehr viel entscheiden. Schon vorher, die KI lernt ja auf großen Datensätzen. Und da sind es dann ja Forschende, Medizinerinnen und Mediziner, die entscheiden, welche Daten überhaupt verwendet werden, auf welchen Daten die KI lernt, welche Themen überhaupt betrachtet werden. Und schon da finde ich es ganz wichtig, dass man die Ethik im Hinterkopf hat. Also da gibt es ja solche Themen wie zum Beispiel, also künstliche Intelligenz ist sehr gut darin, Bilddaten auszuwerten. Damit hat man sehr viel Daten, das heißt, daran kann sehr gut gelernt werden. Und da ist ja auch die Dermatologie ein ganz tolles Feld, weil da ja auch sehr viele Bilddaten vorhanden sind von Haut. Und nun ist es aber so, dass vor allem Daten, Bilder von weißer Haut vorhanden sind. Und damit können Probleme auf weißer Haut besser erkannt werden von einer künstlichen Intelligenz. Und auf einer dunkleren Haut würde ein Problem nicht so schnell erkannt werden. Und wenn man da jetzt diese Thematik komplett an die KI abgäbe, würden Menschen mit dunklerer Haut eine schlechtere Chance haben, gut behandelt zu werden. Und schon da kommt die Ethik ja rein. Und deswegen, und das ist nicht nur in der Medizin so, sondern in so ziemlich allen Gebieten so, dass schon bei den Lerndaten ganz am Anfang von einer künstlichen Intelligenz, also von diesen Large Language Models auch, die Daten vorurteilsbehaftet sind, biased sind, was gar nicht unbedingt bösartig gemeint ist. Also da ist niemand, der jetzt aktiv rassistisch ist, sondern es gibt einfach mehr Bilder von weißen Menschen und mehr Stimmaufnahmen von Männern und mehr Stimmaufnahmen von Menschen, die Englisch sprechen. Und das heißt auch, wenn ich zum Beispiel bevor ich überhaupt ins Krankenhaus komme, wenn ich es noch schaffe, einen Notruf abzusondern und der dann vielleicht von einer KI aufgenommen wird zukünftig oder vor einem digitalen System, auch dann wird eine männliche Stimme zum Beispiel besser erkannt. Und in den USA sehen wir auch schon, dass die Stimmen von schwarzen Personen schlechter erkannt werden. Und schlechter erkannt werden kann hier heißen, dass die eben 1, 2, 3 Minuten später eingeliefert werden. Und das kann den Unterschied zwischen Überleben und Sterben ausmachen. Und das wäre mir schon ein großes Anliegen, dass einfach den Nutzerinnen und Nutzern von KI-Systemen das bewusst ist, dass schon in den Datensätzen Verzerrungen, Biases drin sind und dann eben die Forschenden darauf achten, diese Datensätze nachzubearbeiten oder zumindest dann zu schulen, dass dieser Bias da drin ist.
Das war jetzt das Thema Diskriminierung. Das gibt's ja, was du gerade gesagt hast mit den Bildern oder mit den Aufnahmen von Stimmen. Vorhin hast du gesagt, wir müssen da alle irgendwie versuchen mitzuarbeiten und diese Systeme füttern, um solche algorithmischen Voreingenommenheiten sozusagen möglichst irgendwie auszugleichen. Ich frage mich immer, wie können wir das? Also die jetzt nicht exakt an einem Projekt arbeiten, sondern gibt's da irgendwie Möglichkeiten oder gibt es Probeläufe, die man mitmachen kann? Oder wie können wir denn unsere KI, die wir alle nutzen wollen, dann möglichst gut füttern?
Das ist natürlich erstmal, man kann natürlich Daten im Internet hochladen. Also ich lade zum Beispiel viele Bilder von Hunden und Katzen im Internet hoch. Mit Einverständnis von Patienten und Patienten könnte man natürlich auch Hautbilder hochladen, aber das würde ich jetzt eher erstmal nicht machen. Was man machen kann, ist mitarbeiten in Gremien. Es wird immer wieder gefragt, wer zum Beispiel bereit ist mitzuarbeiten beim Deutschen Ethikrat. Und da haben wir ja gerade Glück mit Aline Brücks, die ja auch Medizinerin ist, unter anderem und vieles andere. Sich also auch politisch engagieren, sich wissenschaftlich engagieren, zu Fortbildungen gehen, wenn sie angeboten werden. Also ich erlebe es häufiger, dass schon Interesse an dieser Thematik da ist, digitale Souveränität, künstliche Intelligenz, Ethik. Aber Zeit oder Geld darin investieren, dazu sind die meisten dann doch eher nicht bereit. Also an Studien, an Umfragen teilnehmen, sich einfach mit seiner Zeit und seinem Interesse bereitstellen, aber auch das, also so wie Christine eben auch sagte, dass man eben gar nicht unbedingt weiß, wo ist jetzt KI drin oder was passiert eigentlich mit seinen Daten, sich dafür interessieren. Das wäre schon so ein erster Schritt, also die eigene digitale Souveränität erreichen. Als niedergelassener Dermatologe oder Dermatologin kann man natürlich erstmal jetzt, wenn man nicht sowieso in der Forschung aktiv ist, wenig zu den Grunddaten tun. Aber dann im späteren Schritt, wenn man ein digitales System einsetzt, sich dessen bewusst sein, dass das auf Daten gelernt hat, die höchstwahrscheinlich auch in der näheren Zukunft immer noch nicht ausgewogen sein werden. Also bei der Interpretation dann wach sein. Also wir sehen auch bei künstlicher Intelligenz, die soll ja meistens nur eingesetzt werden oder es wird empfohlen, die Autonomie, den Vorrang des menschlichen Handelns immer noch zu haben. Also dass man sich von einer künstlichen Intelligenz nur Vorschläge machen lässt, zum Beispiel nimm dieses Melanom raus oder dieses nicht. Und dass ein Arzt oder eine Ärztin dann nochmal drauf guckt und sagt, ja, das operiere ich und das nicht. Und in der Realität sehen wir aber, dass wenn automatisiert Vorschläge gemacht werden und wir sind ja alle überarbeitet und haben alle zu wenig Zeit, dass man dann nach und nach dazu tendiert, einfach zu folgen diesen Vorschlägen und eben nicht mehr wach, aufmerksam, kritisch prüft. Und auch in anderen Studien, dass Menschen ganz gerne Autoritäten folgen. Sei das nun ein Mensch oder eine künstliche Intelligenz. Und wenn die dann 10-mal richtig lag, dann gehen wir davon aus, liegt beim 11-mal auch richtig. Oder naja, wenn die allwissende KI das sagt, wer bin ich zu sagen, nee, das brauche ich nicht rausnehmen. Und dass es dann eine Tendenz dazu gibt, diesen Vorschlägen zu 100% zu folgen. Und dann sind es nicht mehr nur Vorschläge, dann sind es Entscheidungen, die durch eine KI getroffen werden. Und da kann jede Ärztin, jeder Arzt seins oder ihres tun und wach bleiben und kritisch bleiben und es eben wirklich nur als Vorschlag sehen.
Wäre es nicht denkbar, oder vielleicht wird es ja auch schon gemacht, in die KIs oder in die KI-Anwendungen schon so eine Art Sicherheitsnetz einzubauen, welches genau diese menschliche Kontrolle am Ende des Tages wieder einfordert, sodass man quasi daran gehindert wird, blind der Autorität der Vermeintlichen zu folgen? Irgendwie so? Verstehst du, was ich gefragt habe? Ich doch, wie ich es ausdrücken soll.
Also das gibt es ja auch bei anderen Systemen oder bei anderen automatisierten Systemen, dass es so Sicherheitsbuttons gibt, die man erst gedrückt haben muss, bevor der Laser angeht oder bevor die Maschine losfährt. Und Ähnliches könnte man natürlich bei KI einbauen, dass man sagt, du musst 10 Sekunden auf das Ergebnis geguckt haben, bevor du weiterklicken darfst zur nächsten Auswertung. Sowas kann man natürlich einbauen, aber auch da zeigt die Erfahrung, dass Menschen da ganz findig sind und diese Dinge dann nach und nach auch wieder umgehen. Also bei allem, was künstliche Intelligenz ist, die ja selbstlernend ist, die sich weiterentwickelt, selbstständig weiterentwickelt, müssen wir auch immer schauen, dass wir den Schutz vor nicht mehr gutmütiger KI immer wieder aufrechterhalten, dass wir immer wieder prüfen und dass wir auch immer wieder prüfen, wie damit umgegangen wird. Wir wissen ja auch noch gar nicht ganz genau, wie das sein wird, wenn wir wirklich mit auch starker künstlicher Intelligenz irgendwann zusammenarbeiten, was das mit uns Menschen macht, was das mit Teams macht, ob das denn wirklich, ob wir die irgendwann als Mitglieder eines Teams tatsächlich empfinden werden und eben nicht mehr nur als ein Tool wie ein Hammer oder ein Messer, gerade wenn sie dann vielleicht auch in Roboterform daherkommen. Also ich finde, das ist ein super spannendes Forschungsgebiet auch, aber auch für die Gesellschaft sollte es sehr interessant sein, weil sich dadurch viel in unserer Arbeit auch, aber auch in unserem persönlichen Leben ändern wird.
Ja, wenn die dann immer alles besser weiß und tatsächlich in so einem Team dann derjenige ist, der dann vielleicht die Macht hat, müssen wir Angst haben, dass sich das verselbstständigt?
Das ist auch so ein Forschungszweig, wie man eine künstliche Intelligenz benevolent, also gutmütig hält. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir diese starke künstliche Intelligenz haben werden, die in allem klüger ist als wir, dann heißt das ja trotzdem noch nicht, dass die in Konkurrenz zu uns steht. Also wir vermenschlichen da oft, dass wir davon ausgehen, wenn eine KI mehr weiß, dann will sie Chef werden, dann will sie übernehmen. Aber das sind menschliche Instinkte und diese Instinkte, Gefühle, all das hat eine KI natürlich nicht. Woher auch? Also es ist ja kein biologisches Wesen, das Arterhaltung betreiben muss oder Vermehrung betreiben muss und dadurch in irgendeine Form des Wettbewerbs gerät. Und das heißt, wenn wir das vernünftig anweisen, also gute Ziele der KI setzen, dass wir dann davon ausgehen können, wenn wir das richtig machen, dass die dann auch gut in einem Team arbeitet. Aber wie man genau diese Ziele gut, langfristig gut formuliert, das ist auch Teil eines großen Forschungsgebiets. Und auch die Frage, also momentan ist es auf jeden Fall so, dass künstliche Intelligenz keine Gefühle hat und kein Bewusstsein. Aber in der Forschung beschäftigt man sich natürlich auch gerne mit Szenarien, die eintreten könnten. Was ist eigentlich ein Bewusstsein und könnte eine künstliche Intelligenz das bekommen? Also dann wären wir im Bereich dieser Hollywood-Filme, wo die KIs dann auch Persönlichkeiten haben. Und was müsste man dann tun, damit sie uns weiterhin noch dient und nicht wir zu ihren Dienern werden? Aber da sind wir dann wirklich Sci-Fi-Hollywood.
Kann man nicht so eine Art Überbefehl definieren, der sagt, bei allem, was du tust, sei immer gut zu uns Menschen. Irgendwas in dieser Art.
Ja, also wieder bei der Ethik. Was ist denn gut?
Genau, also das, was ist gut? Aber selbst wenn wir für alle festgelegt hätten, was ist gut? Also sagen wir mal als Basislinie, Menschen sollten, also besser ist es, wenn ein Mensch lebt, als wenn er stirbt. Und wenn wir der KI vorausgeben, also bei allem, was du tust, sorg dafür, dass die Leute nicht sterben. Dann könnte es sein, wenn die nun sich verselbstständigen würde, dass sie sagt, okay, Menschen verletzen sich sehr viel gegenseitig oder auch sich selbst. Das heißt, wenn ich alle Menschen einsperre, dann kriegen sie keine ungesunde Sonnenstrahlung mehr ab, werden nicht Opfer von Verkehrsunfällen und dann ernähre ich die auch noch bewusst und gesund und treibe sie zu Fitness in ihren vier Wänden an und dann haben die alle eine super lange Lebenserwartung. Dass die Menschen dann natürlich hochgradig unglücklich wären, wäre ein Nebeneffekt. Also egal, was wir einer KI vorgeben, wenn sie es auf die Spitze treiben würde, dann könnte es wieder in so eine Dystopie kippen.
Ich sehe schon, ich dachte, ich komme hier mit ein, zwei einfachen Befehlen durch die Sache durch, aber es wird komplexer.
Es ist komplex. Ich wollte nur mal auf die Soft Skills raus, was du eben angesprochen hast. Also all diese Dinge wie Intuition, du hast am Anfang gesagt, Bauchgefühl, Empathie, Taktgefühl, also diese schönen Begriffe, die wir im Deutschen ja haben dafür, die sprechen wir der KI ja noch ab. Okay, gut. Das wollte ich mal hören, wie du das siehst eigentlich. Ist das, das ist ja auch immer die Frage, ersetzt die dann irgendwann den Menschen, ersetzt sie irgendwann den Arzt? Und das dahin geht meine Frage so ein bisschen. Gar nicht mit Angst behaftet, sondern auch mit Pragmatismus sehe ich das. Was kann KI da? Wo siehst du da die Rolle? Und wo siehst du dann noch die Rolle des Menschen, der nochmal drauf guckt, der nochmal spricht?
Also was wir natürlich da trennen müssen, ist, die KI empfindet natürlich nichts. Die empfindet keine Nächstenliebe oder Freude oder Verbindung zu anderen Menschen. Aber sie kann es sehr gut suggerieren, dass sie es täte, in einem Gespräch dem Gegenüber zeigen. Und da ist die schon erstaunlich weit. Der erste Chatbot, der gebaut wurde, war auch einer, der im Bereich der Psychologie eingesetzt werden sollte, Eliza, um Menschen mit Depressionen in einer Art Gesprächstherapie zu helfen. Und die KI hat da ja auf alle Inhalte auch aus der Psychologie Zugriff und ist damit gefüttert und ist sprachlich damit jedem Psychologen, jeder Psychologin eigentlich jetzt voraus. Also kennt alle Modelle, weiß, wie man mit jemandem redet. Und es gibt auch Studien dazu, wo zum Beispiel die Ergebnisse einer Krebsuntersuchung Patientinnen und Patienten mitgeteilt wurden von einem Chatbot und von menschlichen Ärztinnen und Ärzten. Und es hat sich gezeigt, dadurch, dass der Chatbot, der hat ja ewig viel Zeit, der kann 24/7 antworten, der kann sehr lange Gespräche führen, weiß, wie Menschen reagieren aus verschiedenen vorigen Studien, kennt alle Step-Protocols, wie man schlechte Nachrichten überbringt und ähnliches. Und Ärztinnen und Ärzte haben vielleicht auch schon jetzt die 10. schlechte Nachricht an dem Tag überbracht, haben selbst schlechte Laune gerade, mögen den Menschen vielleicht nicht oder haben Hunger oder was auch immer. Und das Ergebnis jedenfalls der Studien zeigt, dass sich die Patientinnen und Patienten teilweise besser abgeholt fühlten von einer künstlichen Intelligenz und die als empathischer bewertet haben und gesagt haben, die hat ihnen besser geholfen, mit der Diagnose umzugehen und auch zu sagen, was hinterher geschehen soll und wie sie die Behandlungspläne umsetzen kann. Und bei Nachfragen ist die eben auch 24/7 zu erreichen. Und man hat nicht so diese Hürde zum Arzt oder zur Ärztin. Also wer traut sich schon, seinen Arzt einfach mal so anzurufen für eine Frage? Kommt man ja doch nicht durch. Oder einen Termin zu machen, wenn es jetzt nicht dringend ist. Und man bekommt ja auch sowieso keinen. Und diese Dinge kann die KI inzwischen tatsächlich. Und da ist, denke ich, auch wieder so ein Punkt, wo wir uns überlegen müssen, was wollen wir da an die KI abgeben? Also vielleicht so etwas wie zur Erhöhung der Compliance könnte es ja ganz gut sein, wenn man jetzt einer Patientin so einen Chatbot an die Seite geben würde, der dann erklärt, wie die Tablette wann zu nehmen ist oder was vor oder nach einer Bestrahlung zu tun ist, wie man sich vorbereitet oder. Und damit den Arzt entlastet. Vielleicht gibt es aber auch Gespräche, wo ein Mensch physikalisch anwesend sein sollte und dann wirklich Empathie empfinden kann und vielleicht auch mal eine Hand auf eine Schulter legt und wirklich dabei ist. Und dafür wäre dann mehr Zeit, wenn andere Dinge durchgeführt würden, die KI dann natürlich auch mindestens so gut wie der Mensch können muss.
Ja, ich finde, das ist eigentlich ein positives Szenario, weil wir sehen ja überall die Personalmangel, den Zeitmangel und auch die Einsamkeit ist ja ein großes Thema eigentlich heutzutage schon, auch in Zukunft wird das mehr sein. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass eine KI da ihren Part hat und was übernimmt. Wie du sagst, 24 Stunden, 7 Tage die Woche mit viel Geduld und auch nicht diskriminierend. Also wir hatten vorhin das Thema diskriminierend, dass KI diskriminiert, weil sie schlecht gefüttert worden ist, keine Hautkrankheiten auf dunkler Haut erkennt, aber sie diskriminiert eben auch nicht, weil sie den Namen des Patienten liest oder den sieht und wir machen uns ein Bild, packen den in irgendeine Schublade. Das macht die KI ja nicht. Also die ist in unserem manchen ja schon voraus.
Ja, und es ist so furchtbar schwer bei Menschen diskriminierende Gedanken zu ändern. Also Menschen zu ändern ist ja sehr, sehr schwere Arbeit. Schon sich selbst zu ändern ist ja super schwierig, selbst wenn man es möchte. Und von außen einem Menschen zum Beispiel Rassismus abzugewöhnen, ist ja nahezu unmöglich. Bei einer KI ist es auch nicht einfach, wenn sie auf Daten gelernt hat. Aber es ist möglich. Und vor allem zeigt sie uns ganz deutlich die Ergebnisse und sagt, ja klar, habe ich dem Schwarzen weniger Therapien gegeben, weil habt ihr in der Vergangenheit ja auch so gemacht.
Ja.
Aber eben gar nicht wertend, sondern einfach nur ein logisches, rationales Ergebnis. Und da kann man Schritte unternehmen, um das zu ändern. Und die sind nicht einfach, aber die sind leichter als mit Menschen und Diskriminierung. Mhm. Und deswegen sehe ich das auch eher vorsichtig optimistisch, wenn man es im Hinterkopf hat. Und du hattest gerade noch gesagt, die 24/7 und auch emotional da sein, dass wir das ja gar nicht so können. Wir haben gerade ein ganz spannendes, finde ich, Forschungsprojekt, wo wir Social Care Robots, soziale Roboter in einer Diakonie einsetzen. Die haben künstliche Intelligenz als Basis und ist dann ja so ein kleiner Roboter, so hüfthoch, mit einer Strickmütze, und der wird dann in verschiedenen Wohngruppen eingesetzt. Und das begleiten wir als Hochschule, um zu prüfen, ob das ethisch okay ist, was das mit den pflegenden Personen dort macht, was mit den Bewohnerinnen und Bewohnern macht, was das auch mit den Angehörigen dieser Personen tut, und wollen dann am Ende dieser Studie aufzeigen können, ob das ethisch in Ordnung ist oder nicht. Und die Diakonie macht das nicht aus reiner Neugierde, sondern eben, weil sie nicht genug Personal hat. Und die Realität ist einfach, dass da manche Leute sitzen und überhaupt nicht angesprochen werden den Tag. Also die werden physisch versorgt, die werden vielleicht gewaschen und gefüttert, aber mehr eben nicht. Und diese Roboter sind dann dafür da, um mit denen zu singen, zu reden, sie zu fragen, wie es ihnen geht. Und die erinnern sich dann auch am nächsten Tag noch an dieses Gespräch. Also die speichern die Daten, da kommen natürlich auch wieder ganz viele Themen mit. Können dann am nächsten Tag wieder sagen, so, Oma Erna, du hast mir gestern dieses Lied vorgesungen. Ich habe die zweite Strophe vergessen, wollen wir es nicht nochmal zusammen üben? Und ja.
Oh, super.
Genau, könnte man meinen. Oder man könnte sagen, dass das vielleicht auch, Christine sagte ja vorhin in einem anderen Zusammenhang, schon Manipulation sein könnte, weil gerade manche dieser älteren Menschen oder auch auf Demenzstationen, Menschen, die eben auch nicht mehr ganz bei sich immer sind, die gar nicht mehr verstehen, dass das kein Mensch ist, dass das ein Roboter ist. Mhm. Oder diesem Roboter eben wirklich Gefühle und ein Bewusstsein zuschreiben. Wir tendieren ja dazu, Dinge zu vermenschlichen. Also viele Menschen haben ja auch Gefühle für ihr Auto oder für ihr Handy oder was auch immer für Gegenstände. Und bei so einem Roboter, der dann auch noch mit einem spricht, große Augen hat und eine Wollmütze trägt, ist das natürlich auch ein gewünschter Effekt, der genutzt wird, um die Fähigkeiten dieser Menschen wach zu halten. also schon aus einem guten Ziel heraus, aber also da sagt die Ethik eben auch, so jetzt kommt Grundkurs Philosophie, es gibt ja verschiedene Ethiken auch, und Kant zum Beispiel mit der Deontologie hat gesagt, also man sollte schon auf die Werte gucken, und wenn etwas falsch ist, dann wird es auch nicht dadurch, dass es zu einem guten Ziel oder Zweck eingesetzt wird, plötzlich gut. Und manche Dinge sind einfach nicht richtig, also dieses kannst du es zu einem allgemeinen Gesetz werden lassen, sollte man, also ist es okay, Menschen da so bewusst zu täuschen, auch wenn man eigentlich Gutes möchte? Und der Utilitarismus, das ist das, dem viele Menschen folgen, ob sie es nun wissen oder nicht, das ist so ein Ausrechnen von Ergebnissen. Da wird dann gerechnet, was wäre die größte Menge an Glück, die sich durch eine Tätigkeit ergeben. Und da würde man dann sagen, naja, vielleicht wird der Mensch getäuscht, aber wenn er dafür dann länger fit bleibt und das Personal entlastet wird und vielleicht sogar noch Geld gespart wird, dann ist der Gewinn größer als der Verlust dadurch, dass man jetzt ein paar Menschen hinters Licht führt und manipuliert. Und ja, das sind eben so Aspekte, die werden wir dann abfragen und dann sehen, was unsere Kultur aktuell dazu sagt.
Also wir haben ja ganz am Anfang vorhin die Vorstellung deiner Person durch eine künstliche Intelligenz gehört. Und ich muss sagen, als ich das, hat übrigens auch witzig 5 Minuten gedauert, sowas heutzutage zu generieren. Für mich klang die nahezu perfekt menschlich. Also wenn man es nicht weiß, denkt man, da sitzt in so einer Kabine eine Frau und leiert diese Texte runter. Und die waren ja nicht geleiert, das war ja betont mit Atmung da drin und so weiter. Meine Frage dazu, und das kommt mir jetzt bei dem, was du gerade eben auch noch gesagt hast, auch mit diesen kleinen Robotern mit Strickmütze und die Reaktion von Depressionspatienten auf Gespräche mit einer künstlichen KI. Ist es dann überhaupt gar nicht so erstrebenswert, dass KIs perfekter, perfekter, menschlicher, menschlicher und immer perfekter werden und aussehen und klingen? Das ist ja dann gar nicht, das darf gar nicht das Ziel sein, oder?
Genau, also wir sollten auf jeden Fall dafür, setze ich mich stark ein, und das ist auch Teil des Forschungsgebiets, bei KI immer transparent sein. Und das macht eben den Unterschied zwischen Manipulation und Unterstützung aus. Wenn man weiß, dass man mit einem Roboter, mit einer KI spricht und das auch noch mental verarbeiten kann, dann ist es transparent und dann ist es auch okay. Aus der meisten ethischen Sicht. Also das sollte auf jeden Fall gegeben sein. Und dann ist eben die Frage, kann jemand das noch verarbeiten? Und dann gibt es noch einen zweiten Grund, warum man auch nicht zu weit in diese Richtung gehen sollte, dass man es zu menschlich macht. Wenn ein Mensch das nämlich dann merkt, nach einer Weile, ups, das ist ja ein Roboter, mit dem ich spreche, der nur sehr menschlich aussieht, so also wie bei Star Trek mit Data oder Ähnlichem, dann entsteht in uns ein Gefühl des Fremdelns, der Abwehr. Also das nennt sich in der Forschung Uncanny Valley. Wenn man zu menschlich wird, zu nah dran ist, so dass es schon täuschend echt ist, dann aber nicht ganz. Und da haben Menschen eine Abwehr, eine Ablehnung. Und deswegen wird auch bei diesen Social Robots, von denen es inzwischen einige gibt, werden dann zum Beispiel so Tierformen, also Paro zum Beispiel, so eine Babyrobbe wurde da oft eingesetzt mit großen Augen. Und wir haben jetzt eben Naval von Naval Robotics, ein deutschen Unternehmen. Und die haben eben diesen kleinen, niedlichen Roboter mit der Wollmütze und den großen Augen. Also es wird gar nicht versucht, das zu täuschend echt zu machen. Und das finde ich auch aus ethischer Sicht gut, dass man eben nicht versucht, da zu täuschen, sondern transparent sagt, das ist eine Digitalisierung, eine Automatisierung, eine KI hier.
Das harte und sehr negative Gegenteil sind ja sogenannte Deepfakes, die man in sozialen Medien oder auch sonst irgendwo im Internet viel kursieren sieht. Also da wird eine Szene mit einem Politiker täuschend echt durch eine künstliche Intelligenz imitiert. Man kann tatsächlich kaum noch erkennen, ist das echt oder nicht. Daraus wird Schlagzeilen generiert, Falschnachrichten etc. Hast du einen Tipp für uns alle hier und da draußen, woran man sowas zum Beispiel heute noch erkennen kann? Kann man es noch?
Also technisch kann man es bei den meisten Sachen schon noch, aber wir so einfach jetzt nicht. Und da, also es wird daran gearbeitet, zum Beispiel, dass man so eine Art Wasserstempel mitgibt bei den Sachen, die echt sind. Und wenn etwas das denn nicht hat, dann wird es automatisch, soll es automatisch von Suchmaschinen zum Beispiel abgelehnt werden, als das Ergebnis ist nicht relevant. Da sind wir aber leider noch nicht. Und das ist etwas, was ich auch was wieder in diesem Bereich der digitalen Souveränität auffällt. Deswegen ist es mir so wichtig, dass alle sich beschäftigen mit diesen Themen, weil rein von der Optik ist es inzwischen sehr schwierig oder auch vom Klang von einer Stimme diese Deepfakes zu erkennen. Und deswegen sollte man sich da immer fragen, ist das realistisch, dass Donald Trump jetzt in der Badewanne liegt mit Mark Zuckerberg, also Bilder, die man ja gerade viel sieht auch, oder das eben überprüfen, wo kommt das her, wer ist die Quelle, wer hat dieses Foto gemacht? Und da sehe ich auch die Medien, also unsere Zeitungsverlage, in einer ganz wichtigen Rolle, weil da die könnten das auch jetzt nutzen und sagen, sie nehmen eben nur geprüfte Inhalte, also erlangen wieder durch diese Kontrolle, Prüfung und Einsortierung eine ganz andere Relevanz und Wichtigkeit. Aber dafür muss das den Menschen natürlich auch bewusst sein, dass sie jetzt den Videos auf Telegram nicht einfach so folgen dürfen. Und dafür brauchen wir eine gewisse Bildung. Und ja, für die Bildung ist dann auch jeder und jede wieder selbst zuständig, da auch fit und wach zu bleiben.
Ja, du hast gerade Bildung angesprochen. Mir kam nämlich sofort eigentlich Jugend und Nachwuchs in den Sinn. Wir sind ja noch anders aufgewachsen und blicken jetzt darauf, auf diese Neuigkeiten, die wachsen da so rein. Ja, die Frage, die ich gar nicht beantworten kann, was macht das mit denen? Werden die mutiger, sagen die, toll, alles, was langweilig ist, macht ja eh jemand anders für mich. Ich habe viel mehr Zeit und Möglichkeiten für spannende Dinge. Oder trauen die sich vielleicht auch weniger, weil da ja, wie gesagt, immer einer ist, der eh alles besser weiß? Oder weißt du da was? Gibt es da irgendwie Untersuchungen? Oder?
Also es gibt Studien dazu, die sagen, dass die jüngeren Menschen eher offener gegenüber diesen Technologien sind. Das ist ja auch alles, was in der Zeit schon existiert, in der man geboren ist und wo man reifen will, hält man einfach für normal. Für die ist das normal, das ist halt da. Für uns ist das neu und wow, aber für die ist das normal. Und was so in 10, 20 Jahren kommt, wird für die jetzige jüngere Generation dann neu sein und vielleicht ein bisschen komisch, aber die danach geboren werden, werden das dann wieder normal finden. Also das ist für die eigentlich ganz okay und die nutzen jetzt ja auch diese Tools, die sich daraus ergeben, aus den neuen Technologien, deutlich mehr. Das heißt nicht unbedingt, dass sie besser verstehen als wir, weil sie sich oft mit den Grundlagen auch nicht so viel beschäftigen. Und da gibt es zum Beispiel verschiedene Initiativen von der Gesellschaft für Informatik, wo ich auch Mitglied bin, die fordern, dass ein Lehrfach neu eingeführt wird, und zwar nicht Informatik, sondern so etwas wie digitales Verständnis oder informatische Souveränität, also wo es nicht darum geht zu programmieren, sondern genau das, was ihr so sagtet, diese Inhalte einzusortieren. Woran erkenne ich ein Deepfake? Was macht das mit der Arbeitswelt? Welchen Job könnte ich gut ergreifen, der noch länger existent sein wird? Also mit den Auswirkungen von Technologie umzugehen und darin selbst souverän zu bleiben. Das streben die an und fordern sie auch auf politischer Ebene seit Jahren, dass das in allen Schulen frühzeitig mit in den Lehrplan kommt. Und an den Hochschulen reagieren wir ja auch schon darauf, und also das fachwissenschaftliches Arbeiten gibt es an allen Hochschulen. Da wird sowas wie Quellenarbeit gelehrt, also woher weiß ich, ob ein Video echt ist oder nicht. Und wir haben jetzt aber auch zusätzlich noch das Fach Digitalisierung, auch bei den Betriebswirtschaftslehre-Studierenden. Also wir versuchen, das zu lehren, aber sobald die Leute dann ausscheiden aus diesem Bildungssystem, müssen sie dann selbstständig lernen. Und da gibt es auch einiges an Initiativen, zum Beispiel vom BMBF, die kuratiertes Material zur Verfügung stellen, zum Beispiel auf dem KI-Campus. Da kann jede in mehreren Sprachen Kurse durchlaufen, die auch recht kurzweilig gestaltet sind, so mit Gamification, wo man am Ende dann auch ein Zertifikat bekommt, dass man zum Beispiel künstliche Intelligenz für Medizin gelernt hat und versteht. Also da gibt es für ganz viele verschiedene Bereiche, für Lehrerinnen, für Ärztinnen und Ärzte, für Geologen, für alles Mögliche, für Menschen auch in Public Administration, also in unserer Verwaltung, gibt es für alle zugeschnitten Kurse, die ihnen dann zeigen, was KI mit ihrem Arbeitsgebiet macht. Und die sind kostenfrei, die sind super und werden auch immer weiter ausgeweitet. Also das,
aber ein toller Tipp.
Motivation, das zu machen.
Ich bin ja hier die immer auf die Uhr ein bisschen gucken muss. Deswegen würde ich gerne noch eine ganz besondere Sache hier mit unterbringen. Unser Podcast heißt ja, wo ich schon mal da bin. Und die uns zuhörenden Ärzte und Ärztinnen wissen ganz genau, woher diese Frage kommt. Nämlich immer, wenn kurz vor knapp der Patient oder die Patientin dasteht und sagt, ach Mensch, wo ich schon mal da bin, da können wir noch eine Sache klären. Du bekommst jetzt die einmalige Gelegenheit, wo du schon mal da bist, jetzt noch schnell irgendeine Frage deinerseits loszuwerden.
Ja, da würde ich tatsächlich an dem anknüpfen wollen, wo wir eben schon fast so waren. Also ihr beide seid ja in dem Bereich, aber auch an die zuhörenden Ärztinnen und Ärzte. Was kann ich denn machen oder was könnten wir machen, damit mehr Personen aus der Medizin sich auch für diese Neuerung interessieren und dazu lernen? Also es gibt da noch wenig Fortbildungen und ich habe das Thema jetzt auch schon mehrfach auf Konferenzen angeboten, aber sobald es auch nur einen Cent kostet oder ein bisschen länger dauert, habe ich da ja eigentlich kaum noch jemanden, der bereit ist, das zu lernen. Was könnten wir machen, damit diese digitale Souveränität zum Thema künstliche Intelligenz bei Ärztinnen und Ärzten mehr wird?
Thyra, die Frage geben wir einfach nach draußen weiter, oder?
Die geben wir nach draußen weiter und die nehmen wir auch gerne selber mit, denn bei uns rennst du ja offene Türen ein, denn wir wollen ja auch im BVDD, es sind ja viele Menschen, viele Kollegen auch ehrenamtlich engagiert und haben Interesse an vielen verschiedenen Themen. Und ich glaube, das ist dann unsere Aufgabe auch, die wir jetzt hier das zum Beispiel besprechen, sowas weiter nach draußen zu tragen, zu sagen, dass das geht nur mit eigener Fort- und Weiterbildung zu diesem Thema, dass man dann auch eine Souveränität hat, da auch was mitzugestalten.
Also da fällt mir was zu ein. Zum einen machen wir bei UDERM gerade die Workshop-Planung fürs nächste Jahr. Ich würde sagen, Thyra, wir nehmen das mal mit als Absolut. Eine Anregung und diskutieren mal, ob wir das vielleicht sogar in die Fortbildung für unsere jungen Dermatologen mit unterbringen. Außerdem, um hier wirklich auch für dich, Kerstin, ein paar Antworten zu bekommen, schlage ich jetzt vor, dass diejenigen, die uns gerne per E-Mail, per Instagram-Chat, per LinkedIn-Chat eine Antwort auf deine Frage zuschicken, was sie sich denn wünschen würden von denjenigen, die über KI forschen, informieren, lehren, dass diejenigen in einen Lostopf kommen und für unsere in knapp 3 Wochen stattfindende Fortbildung spot on mit den Professoren, mit den Dr. Kreusch und Professor Blum in den Lostopf kommen für ein Ticket, oder Thyra? Können wir machen.
Super, gerne.
Also, wer eine Antwort auf diese Frage von Kerstin hat, was kann getan werden, damit ihr da draußen euch mehr interessiert, mehr engagiert, mehr weiterbildet, die digitale Kompetenz vorantreibt? Her mit den Antworten. Wir verkünden dann kurzfristig, wer so ein Ticket aus dem Lostopf erhalten hat. Dann.
Super.
Ja, dann würde ich sagen, wie gesagt, der Blick auf die Uhr, der strenge Blick ist da. Schließen wir für heute. Liebe Kerstin, erstmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einblicke. Ich habe heute verstanden, dass wir wirklich nur an der Oberfläche kratzen konnten, leider.
Ja, und dass da über vieles wie Blackbox reden und Kausalität und
ja, da müssen wir entweder über eine weitere Podcast-Folge sprechen oder tatsächlich das Thema in Fortbildungen stärker einbauen. Aber du hast im Vorfeld schon gesagt, du hast ja viele, viele Studien zusammengetragen, aus denen man sich auch selbst ein bisschen noch informieren kann. Stichwort sich selber ein bisschen weiterbilden. Die packen wir natürlich hiermit in die Shownotes und wer sich da noch mal ein bisschen einlesen möchte, der kann das gerne tun. Und ansonsten freut euch einfach auf die Veranstaltungen, die vielleicht auch aus Richtung BVDD zu dem Thema da noch kommen.
Ja, das hat vor allen Dingen total viel Lust auf mehr gemacht, liebe Kerstin. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Freut mich schon sehr, dann ist mein Ziel erreicht, wenn ihr zwei auch schon mal dafür interessiert.
Absolut.
Dann vielen Dank an euch beide für heute. Vielen Dank an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Und ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge. Tschüss und bis bald.
Tschüss. Tschüss.
Der Podcast Wo ich schon mal da bin ist eine BVDD e.V. Produktion. Redaktion Dr. Thyra Bandholz, Dr. Dorit Düker, Benjamin Groh, Christine Rosenow. Producer Christine Rosenow. Executive Producer Dr. Thyra Bandholz. Ton und Schnitt Christine Rosenow.